Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Anna Henrichs, ich bin Richterin und AG-Leiterin und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich zu unserer neuen und dritten Folge in unserer Reihe zum Aktenvortrag begrüßen. In dieser Reihe unterhalten sich Christian und Katharina über alles, was man zum Thema Aktenvortrag wissen sollte, welchem Schema das Ganze folgt, wie man sich am besten darauf vorbereiten kann und was man sonst noch so beachten sollte. Wenn du also unsere beiden anderen Folgen noch nicht gehört hast, dann hör gerne mal vorab rein und dann wirst du dich auch nicht mehr wundern, warum ich dich jetzt hier begrüße, denn in unserer letzten Folge haben sich Katharina und Christian so sehr in Rage geredet, dass ich die beiden hier aus dem Schnittraum heraus, also sozusagen digital, unterbrochen habe. Und jetzt lasse ich sie wieder frei und du kannst ihnen dabei zuhören, wie sie sich heute ausführlich über den strafrechtlichen Aktenvortrag unterhalten. Da sich die beiden ja in dieser Folge nicht vorstellen, werde ich das mal ganz kurz tun, falls du die beiden noch nicht kennst. Beide sind Richter und Richterin hier am Landgericht in Münster und AG-Leiterin. Und insbesondere hat Katharina ganz viel Erfahrung zum Thema Aktenvortrag, denn sie leitet hier das Aktenvortragstraining für die Referendarinnen und Referendare am Landgericht in Münster. In dieser Folge unterhalten sich Christian und Katharina über alle Besonderheiten, die den strafrechtlichen Vortrag betreffen, also zum Beispiel, welche Konstellationen dir dort alles begegnen können, auf welche Punkte Prüferinnen und Prüfer in diesem Bereich auf jeden Fall Wert legen, also Stichwort zum Beispiel Definition. Und sie beantworten dir auch noch die Frage, warum manche strafrechtliche Aktenvorträge auch ein bisschen was mit einer Urlaubsreise zu tun haben. Vielleicht klingelt es ja jetzt schon bei dir, wenn du unsere Reihe zur Staatsanwaltsklausur gehört hast. Wenn nicht, dann empfehle ich dir diese Reihe auf jeden Fall und ganz unbedingt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören und gebe das Wort an Christian und Katharina.
Dann, wir haben uns jetzt schwerpunktmäßig in dieser, also in der letzten Folge vor allem, aber auch schon in dieser, mit dem zivilrechtlichen Aktenvortrag beschäftigt und dessen Aufbau, insbesondere mit dem Fünf-Punkte-Plan. Aber wir haben ja für mich ist auch schon die sechste Stunde hier. Naja, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, dass der Fünf-Punkte-Plan universelle Geltung hat. Den Fünf-Punkte-Plan gibt es überall für den zivilrechtlichen Aktenvortrag, für den öffentlich-rechtlichen, aber auch für den strafrechtlichen. Und beim strafrechtlichen Aktenvortrag wirft der manchmal einige Fragen auf, die wir auch jetzt mal beantworten wollen, unter Zugrundelegung unseres Fünf-Punkte-Planes. Grundsätzlich ist der Aufbau der gleiche. Also Einleitung, Sachbericht, Entscheidungsvorschlag, also der kurze Entscheidungsvorschlag, dann die rechtliche Würdigung und dann der vollständige Entscheidungsvorschlag. Fünf-Punkte-Plan.
Ja, und dann ist es jetzt, wie du gerade schon angekündigt hast, im Strafbereich ja so ein bisschen so, dass man ein paar Optionen mehr hat, aus welcher Perspektive dieser Vortrag zu halten ist, was man sich da vielleicht grundsätzlich einmal vor Augen führen sollte. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt aber auch genauso viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie man das dann dem Grunde nach so ein bisschen anpassen kann. Da gibt es nicht die eine richtige Möglichkeit.
Genau, was auf Aufgabenseite gibt es viele Möglichkeiten, STA, Revision oder Gerichtsperspektive. Aber das bedeutet auch, auf Prüflingsseite gibt es viele Möglichkeiten, wie man das in einen Aktenvortrag verpackt.
Genau, also das, was man sich vielleicht zum Anfang, wenn man den Vortrag dann vorbereitet, vor Augen führen sollte, dass wenn man den Bearbeitervermerk auch liest, sich einmal überlegen, in welchem Verfahrensstadium bin ich? Bin ich im Ermittlungsverfahren? Bin ich im Zwischenverfahren? Hauptverfahren? Oder geht es hier um eine Revision? Dann habe ich nämlich schon mal so einen gewissen Anhaltspunkt, in welche Richtung geht dieser Vortrag gleich. Dann ist noch die Frage, welche Perspektive, was du gerade schon sagtest, das kann staatsanwaltschaftliche Perspektive sein, das kann Gericht sein, das kann der Rechtsanwalt sein, der eine Beratung macht. Und davon aufgegliedert gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten, wie das sein kann. Eben das Häufigste, was ich mal sagen würde, ist die Abschlussentscheidung der Staatsanwaltschaft, dass man überlegt, Anklage erheben oder eben einstellen, was macht man, oder eine Mischung aus beiden.
Ja, das ist praktisch die mündliche Version der S1-Klausur.
Genau, ja. Dass man das hat, das ist eine sehr häufige Konstellation. Es kann aber auch sein, dass man überlegen muss, macht man dann Strafbefehl von Staatsanwaltschaftsseite aus? beantragt man eine Untersuchungshaft oder von Gerichtsseite aus prüft man, ob man einen Haftbefehl erlässt oder nicht. Mhm. Klageerzwingungsverfahren kann es sein oder die Vorschaltbeschwerde, einzelne Maßnahmen, also auch von Gerichtsseite aus, Durchsuchungsbeschluss soll es denn geben, andere Ermittlungsmaßnahmen. Und was auch Sinn macht dann in der jeweiligen Konstellation, ist neben dem Überlegen, in welcher Verfahrenskonstellation bin ich eigentlich, dann auch immer darauf achten, wie ist derjenige zu benennen, eben Beschuldigter, Angeschuldigter, Angeklagter, Verurteilter, dass man das auf jeden Fall immer richtig macht in seinem Vortrag und guckt, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, welcher Verdachtsgrad es ist. Also wenn ich jetzt halt eben die häufige Konstellation habe, wir entscheiden über den Abschluss des Ermittlungsverfahrens, ist es eben der hinreichende Tatverdacht. Und von da aus kann man sich überlegen, mit diesem 5-Punkte-Plan, den wir haben, wie baut man sowas grundsätzlich auf? Und da können wir einfach mal mit der staatsanwaltschaftlichen Sicht, nämlich mit der Abschlussentscheidung anfangen, wie man sowas aufbauen kann.
Erlaubst du mir einmal ein Bearbeitungsvermerk vorzulesen aus so einer ganz klassischen STA-Vortragssituation? Also der lautet wie folgt, der Sachverhalt ist bezüglich des Beschuldigten Bellenheim aus staatsanwaltlicher Sicht umfassend zu begutachten und insoweit die Entscheidung der Staatsanwaltschaft vorzuschlagen.
Genau, an der Stelle ist uns klar, Staatsanwaltschaft, Abschlussermittlungsverfahren, das ist unser Arbeitsauftrag für diesen Aktvortrag.
Zeitpunkt der Entscheidung ist der, dann kommt das Datum und dann kommen diese Hinweise, die man auch aus den Klausuren kennt. Sollten weitere Ermittlungen für erforderlich gehalten werden, so ist davon auszugehen, dass diese durchgeführt worden sind und keine neuen Gesichtspunkte ergeben haben. Im Falle der, und jetzt kommt etwas, was für den mündlichen Vortrag wichtig ist, im Falle einer Anklage braucht der Anklagesatz nicht formuliert zu werden. Es genügt die Angabe, vor welchem Gericht wegen welcher Straftaten Anklage erhoben werden soll.
Genau. Was sagt uns das? Wir können es uns ersparen, Abstraktum im Prinzip aus der Anklage zu formulieren, sondern einfach nur die Delikte benennen.
Ja, und vor welchem Gericht.
Und vor, genau.
Das ist praktisch das, was in unserem 5-Punkte-Plan dann unter dem letzten Punkt erfolgt, in dem vollständigen Entscheidungsvorschlag. Dann, im Falle einer Einstellung genügt der zusammenfassende Vorschlag, warum und aufgrund welcher Vorschriften das Verfahren eingestellt werden soll.
Genau, an der Stelle weiß man schon mal, einstellen könnte man grundsätzlich was. Muss man nochmal gucken, nach welchen Vorschriften, ob da noch was kommt.
Ja, genau. Dann kommt es nämlich, dann kommen die Paragraphen, und jetzt sind ganz viele Paragraphen aus dem StGB genannt, die sind nicht zu prüfen. Ja, also viele.
Unbedingt darauf achten. Das habe ich ganz häufig bei den Aktenvorträgen, dass das übersehen wird und dann wird was geprüft und 3 Minuten lang, was dann nicht zählt.
Ja, und da kommen auch manchmal Tatbestände vor, die sonst vielleicht viel geprüft werden. Zum Beispiel ausgeschlossen ist hier Nötigung, ausgeschlossen ist Erpressung, ausgeschlossen sind Urkunstdelikten. Alles klassischer Prüfungsstoff, aber in dieser Prüfungsaufgabe nicht gewollt gewesen.
Mhm.
Und dann kommt das Entsprechende für die StPO von den und jetzt folgen Vorschriften aus der StPO, insbesondere 153 bis 154 F-StPO.
Heißt für uns, wir können mangels hinreichenden Tatverdachts vielleicht noch einstellen, wenn das in Betracht kommt. Die anderen Einstellungsmöglichkeiten lassen wir weg.
Genau, die 153 folgende, die regeln ja vor allem die weiteren Einstellungsmöglichkeiten nach Opportunitätsgesichtspunkten und die sind hier nicht vorgesehen in dieser Aufgabe. In anderen Aufgaben können die vorkommen. 407 folgende soll nicht angewandt werden.
Strafbefehl.
Genau, das ist unser Strafbefehlsverfahren und die 417 folgende, das beschleunigte Verfahren, soll hier auch nicht angewandt werden. Ganz wichtig, immer darauf zu achten, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Es ist davon auszugehen, dass, und jetzt folgen auch Sachen, die man aus den Klausuren kennt, die Formalia stimmen, die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft, die passt. Dann steht noch etwas zum Bundeszentralregisterauszug des Beschuldigten. Das ist natürlich immer wichtig, wenn es um die Frage geht, wo klage ich eigentlich an für die Straferwartung.
Genau, und am Ende hat man dann, du hattest jetzt die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft angesprochen, dann hat, glaube ich, eigentlich immer noch am Ende diesen Hinweis, Amts- und Landgericht so und so in dem Bezirk wäre da und da.
Habe ich vergessen, so dass der letzte Satz, alle für die Fallbearbeitung relevanten Tat- und Wohnorte liegen im Bezirk des Amts- und Landgerichts Duisburg sowie des Oberlandesgerichts Düsseldorf.
Damit ihr dann auch nochmal schön die Zuständigkeit des jeweiligen Gerichts rausarbeiten könnt, genau.
Ja, und jetzt legen wir über das Ganze mal unseren 5-Punkte-Plan. Dieser STA-Vortrag. Fangen wir mit der Einleitung an.
Genau. Wir gucken, was muss in die Einleitung. Wir sind hier im Ermittlungsverfahren. Das ist das, was ich gerade schon sagte. Wir denken daran, wir benennen die Person als Beschuldigten. Und da kann man gucken, was wir auch schon mal in der ersten Folge gesagt haben, nimmt man jetzt das Bearbeitungsjahr zum Beispiel noch mit rein. Und was ich da auch schon mal angesprochen hatte, was ich finde, was sich anbietet, man sagt, was man jetzt als nächstes macht. Das würde in dem Fall klingen wie folgt. Ich berichte über ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten Walz aus Münster.
Ach so. Jetzt kommt's.
Das im Jahr 2025 bei der Staatsanwaltschaft Münster anhängig war und über dessen Abschluss zu entscheiden ist. Also ja. So könnte so ein Einleitungssatz aussehen und dann natürlich immer noch fallabhängig. Macht das Alter mal Sinn aus irgendeinem Grund, weil der eben heranwachsender ist, das noch mitzubenennen oder so.
Ja.
Genau, dann der zweite Punkt unseres 5-Punkte-Plans ist der Sachbericht. Christian, wie wäre unsere Überleitung?
unser Überleitungssatz würde lauten, auch hier wieder, dem liegt der folgende Sachverhalt zugrunde. Ne?
Ganz genau,
also nach
so würde ich es machen, ja.
Nach deinem Einleitungssatz, dem liegt der folgende Sachverhalt zugrunde. Und dann kommen wir zum Sachbericht, zu dem Sachverhalt.
Genau.
Ja, und da gibt es ja häufig Fragen, weil die Leute ja eher vom Zivilrecht her denken.
Mhm. Das ist tatsächlich ein häufiges Problem, dass man da nicht so genau weiß als Prüfling, wie baue ich das richtig auf. Und auch da hatten wir schon gesagt, so ein absolut richtiges Falsch oder richtig gibt's da nicht. Was sich allerdings anbietet, ist es an dem Konkretum der Anklage zu orientieren. Also eben diesen, wie man meint, wie der Sachverhalt später festzustellen ist, den so zu schildern. Das auch chronologisch und auch im Präteritum. Und da zu gucken, was ist alles für die Abschlussentscheidung relevant. Also habe ich alle objektiven Tatbestandsmerkmale wiedergegeben in meinem Sachbericht. Und ganz wichtig auch die subjektiven Elemente.
Ja.
Eben auch, ich habe die Schokolade von einem Tisch genommen in der Absicht, diese für mich zu behalten und zu essen.
Für Stimmtraining,
ja, genau.
Schokolade,
ja.
Genau, die subjektiven Tatsachen, ganz wichtig, Vorsatzelemente, ne? Nahm er bedingt in Kauf, ihn zu töten oder nicht.
Genau. Und vielleicht nochmal so wesentliche verfahrensrechtliche Punkte, sowas wie, wenn es auf einen Strafantrag ankommt, dass man sagt, dass der Strafantrag gestellt ist.
Ja. Eigentlich ist es einfacher als im Urteil. Und das ist das Absurde so ein bisschen, dass, obwohl es einfacher ist als im Urteil, bereitet das erfahrungsgemäß den Refs anfangs mehr Probleme, weil sie die ganze Zeit mit dem Urteil gelernt haben.
Ja.
Also das ist einfach die Story, die man hier erzählt,
ja.
Wie man erzählt sie von Adam und Eva bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, einfach von vorne nach hinten im Präteritum eine Geschichtserzählung und zwar so, wie man meint, man könnte es anklagen.
Genau.
Und wie das Konkretum, wie du sagst.
Genau. Und was man dann noch...
Nur mal zu verdeutlichen. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Unstreitigen und Streitigen. Es gibt nicht diesen Aufbau, wie man es aus dem Zivilurteil kennt. All das kann man beiseite schieben und vergessen und wie ein normaler Mensch eigentlich eine Geschichte erzählen.
Genau. Also einfach so ein bisschen die S1-Klausur auch dabei vor Augen haben. Und was man dann noch machen kann, ist einen Satz zu Beweismitteln zu sagen. Und da würde ich aber gucken, wie man den formuliert. Und zwar nicht, dass man sagt, dieser Sachverhalt steht fest anhand der folgenden Beweismittel. Denn das tut er ja noch nicht. Wir sind ja eben gerade im Ermittlungsverfahren. Also es ist jetzt keine gerichtliche Entscheidung, die dann aber ja auch noch nicht mehr getroffen wäre.
Mhm.
Sondern mein Standardsatz war da immer zu sagen, dieser Sachverhalt wird nachweisbar sein anhand der folgenden Beweismittel. Das ist so ein bisschen, wenn man die Anklage vor Augen hat, da kommt ja auch nach dem Konkretum Beweismittel Doppelpunkt und dann das aufgeführt. Das kann man machen kurz, da würde ich jetzt mich aber auch nicht ewig aufhalten und 10 Sachen aufzählen, aber so kurz kann man das machen. Aber dann würde ich es auch, wie gesagt, so darstellen, wird nachweisbar sein anhand. Also, dass man klar macht, dass es eben noch nicht feststehend ist.
Ja, es ist aber auch vertretbar und wird auch empfohlen, teilweise zu schreiben, dieser Sachverhalt beruht auf und dann die Beweismittel.
Ja.
Das wird auch empfohlen. Oder man macht es eben so, wie du es nachweist anhand von, dann kommen die Beweismittel. Es gibt auch Empfehlungen, die lauten, es einfach wegzulassen. Das ist auch vertretbar, es komplett wegzulassen. Was man auf jeden Fall nicht im Sachbericht macht, ist die Beweisprognose und die Beweiswürdigung. Also die Beweisprognose, die erfolgt im Rahmen der rechtlichen Würdigung bei dem Tatbestandsmerkmal, wo es drauf ankommt.
Genau.
Dieser Aufbau empfiehlt sich, glaube ich, im Grundsatz, also insbesondere, wenn das Geschehen insgesamt weitgehend eindeutig feststeht und allenfalls einzelne Punkte in Anführungsstrichen im Streit stehen, also zum Beispiel das äußere Geschehen steht fest, aber der Beschuldigte meint zum Beispiel, er habe nicht mit Tötungsvorsatz gehandelt. Es gibt auch eine abweichende Empfehlung, was den Sachbericht anbelangt, nämlich, dass man hinsichtlich problematischer Punkte nicht den Sachverhalt so darstellt, wie man ihn anklagen möchte, sondern dass man die einzelnen Beweismittel und deren Inhalt aufführt. Also zum Beispiel, dass man sagt, der Beschuldigte hat sich insoweit eingelassen, und dann die weiteren Beweismittel, zum Beispiel der Zeuge Müller hat insoweit ausgesagt, und dann entsprechend in der rechtlichen Würdigung die Beweisprognose macht.
Da würde ich nur tatsächlich zu bedenken geben wollen, es sind 12 Minuten, das ist Strafrecht, das ist viel.
Naja.
Also wenn ich das weglassen kann, würde ich das weglassen.
Ja, ich halte das in der Regel auch nicht für so empfehlenswert, weil aufgrund der begrenzten Zeit ist die Prüfungsaufgabe meistens auch nicht so super komplex, was jetzt die Beweislage anbelangt. Das kann man gar nicht abfragen und deswegen ist es in der Regel empfehlenswert, es wie das Konkretum darzustellen, dann allenfalls noch die Beweismittel aufzuführen und die Beweisprognose dann in der rechtlichen Würdigung anzubringen. Ja, dann so viel zum Sachbericht, oder?
Genau. Willst du mit dem kurzen Entscheidungsvorschlag weitermachen, oder?
Den kriege ich vielleicht noch hin, ja. Der lautet nämlich, kurz paraphrasiert und umrissen, eben darauf, was man machen möchte. Zum Beispiel, ich schlage vor, gegen den Beschuldigten Anklage zu erheben. Da ist es dann schon Geschmacksfrage, ob man das Gericht schon mit reinnimmt. Also wenn man weiß, dann kann man auch schreiben, ich schlage vor, gegen den Beschuldigten Anklage beim Amtsgericht Münster wegen fahrlässiger Tötung zu erheben. Das kann man auch machen. Ich persönlich bin da eher Freund der schlanken Lehre. Ich würde den kurzen Entscheidungsvorschlag kurz halten, also ich schlage vor, Anklage zu erheben und dann im vollständigen Entscheidungsvorschlag ausführlich werden. Bei einer Einstellung würde es lauten, ich schlage vor, das Ermittlungsverfahren einzustellen nach 170 Absatz 2 StPO. Da finde ich es relativ wichtig, dass man schon im kurzen Entscheidungsvorschlag die Norm nennt, damit der Hörer weiß, worauf stellt, muss man sich jetzt einstellen. Bei 170 Absatz 2 StPO weiß ich, aha, mangels hinreichender Tatverdacht soll also eingestellt werden. Wenn empfohlen wird, einzustellen nach 153a StPO, ist das eine ganz andere Sachlage.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich dir nur zustimmen. Und auch da, wie wir schon mal gesagt haben, ne, da habe ich auch schon alles gesehen von, es wird nur Delikt genannt und Anklage zu erheben, nur Anklage erheben oder sogar beides dann Anklage erheben wegen Mordes beim Landgericht Münster oder sowas. Ja.
Ja.
Also da ist alles vertretbar.
Dem liegt die folgende rechtliche Würdigung zugrunde.
Genau. Und da kommen wir zu dem Teil, wo es spannend wird und wo auch die Punkte dann am Ende des Tages liegen. Und da bietet es sich immer an, mit dem Maßstab anzufangen, nämlich welcher Verdachtsgrad ist es hier bei uns? Und das ist in unserer Konstellation der hinreichende Tatverdacht nach 170-203 StPO. Und den würde ich auch einmal definieren tatsächlich. Das findet man auch durchweg in allen, also jedenfalls bei uns in der NRW, Prüfungsbeispielen, die man da online einsehen kann. Das würde ich auf jeden Fall tun.
Ja, und hinreichender Tatverdacht, das kennen wir alle, das bedeutet eben, dass bei vorläufiger Bewertung der Ermittlungsergebnisse eine Verurteilung des Beschuldigten wahrscheinlich ist.
Wahrscheinlicher als ein Freispruch, genau, ja. Also das ist das, womit wir anfangen. Und nachdem wir diesen Maßstab definiert haben, machen wir eigentlich mit der normalen rechtlichen Prüfung, so wie ihr die aus den Klausuren kennt, auch genau weiter. Also Standardaufbau von den schweren Delikten zu der Leichten, wie man es alles kennt, genauso wie man es in der Klausur machen würde, baut man sich ja auch auf.
Ja, da können wir auch Bezug nehmen auf unsere Folgen zur STA-Klausuren. Die sind zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge noch nicht veröffentlicht, allerdings schon aufgenommen worden und ich gehe davon aus, sie erscheinen vor dieser Folge. Also ich glaube, bis dahin müsste Zukunft Refpod diese Folgen im Petto haben.
Sehr
da
gut.
Können wir dann drauf Bezug nehmen. Und da macht man dann die Obersätze genauso wie auch in der Klausur zum Beispiel, indem man schreibt oder indem man sagt, indem die Beschuldigten planten, den Zeugen durch Androhung von Schlägen zur Herausgabe seines Mobiltelefons zu zwingen, könnten sie sich einer versuchten gemeinschaftlichen räuberischen Erpressung hinreichend verdächtig gemacht haben.
Genau. Und dann ist es immer.
Ist dir aufgefallen, was ich außen vor gelassen habe in meinem Beispiel?
Du hast keine Norm zitiert.
Ja, wie stehst du dazu?
Ja, ich persönlich habe es immer dran und auch tatsächlich genau zitiert.
Ja.
Weil ich finde, im Strafbereich, da arbeiten wir halt so genau, da kommt es halt eben auch drauf an.
Ja.
Deswegen habe ich es immer mit drin und auch immer eine gewisse Erwartung, ehrlich gesagt, dass das auch passiert. Ja.
Man liest manchmal Lösungsvorschläge von Aktenvorträgen. Übrigens, das ist eine Empfehlung, die haben wir noch gar nicht abgegeben. In der JUS und JA findet ihr bei Beck Online ganz viele Aktenvorträge, die auch ausformuliert sind, wie so ein Vortrag. Also auch mit sehr geehrte Prüfungskommission dann und so weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit etc. Da kann man sich auch mal Inspiration holen. Und man findet auch gar nicht so wenige Vorschläge, wo das eher geschlabbert wird, eben weil das so anstrengend ist, vorzutragen, die Norm. Also bei der versuchten gemeinschaftlichen räuberischen Erpressung sind es Paragraph 253, 255, 22, 23, 25 Absatz 2 StGB. Da redet man sich den Mund ganz schön fusselig. Ich würde es allerdings auch trotzdem sicherheitshalber reinnehmen. Zumindest einmal genau zitieren. Am Ende beim Ergebnissatz kann man meinethalben, das dann vielleicht ein bisschen schlagen.
Würde ich auch sagen. Und da gilt es jetzt auch so ein bisschen die gesunde Mischung zu finden, was wir vorher oder in der ersten Folge auch schon mal gesagt hatten, zwischen Gutachtenstil und Urteilsstil.
Ja.
Also überwiegend alles, was unproblematisch ist, kann man da ruhig im Urteilsstil abhandeln. Denn auch da, das hatten wir schon mal erwähnt, sind die 12 Minuten ansonsten zu knapp, gerade im Strafrechtsvortrag. Und dann eben zu sagen, indem das und das passiert ist, hat er sich gemäß Paragraph so und so hinreichend verdächtig gemacht. Und dann bei den Delikten und bei den einzelnen Tatbestandspunkten, bei denen es am Ende drauf ankommt, da genauer reingehen und da eben auch im Gutachtenstil arbeiten. Und das gilt auch für die Anknüpfung der Nachweisbarkeit. Also wenn man dann auf Beweisfragen zu sprechen kommt, da am jeweiligen Tatbestandsmerkmal das anknüpfen und sagen, zum Beispiel, wenn es irgendwie von der Tat ein Überwachungsvideo geben soll, dann würde man anfangen, wenn das problematisch sein sollte, das könnte hier nachweisbar sein anhand des Videos. Das Video könnte man durch eine Augenscheinnahme in einen Prozess einführen. Fraglich ist aber hier, ob das geht oder ob nicht ein Beweiserhebungs- und ein Beweisverwertungsverbot vorliegt, und dann prüft man eben das Problem so durch.
Ja.
Also das wäre so eine gute Anknüpfung, wie man das dann an der Stelle machen könnte. Und da kann man sich vielleicht merken, also von den Problemen, die man so hat, ist in der Regel auf jeden Fall irgendwie was Materielles dabei, was man thematisieren muss. Und wenn man sich so die Sachen, da kann ich jetzt keine generelle Empfehlung abgeben, aber wenn ich die Vorträge mal so durchgeguckt habe, sind einzelne Beweisverwertungsverbote immer mal wieder Thema.
Ja.
Also da würde ich sagen, lohnt es sich da auf jeden Fall, da nochmal reinzugucken, dass man da jedenfalls, auch wenn man das einzelne spezielle Problem vielleicht nicht kennt, genau weiß, wie baue ich es auf, was Abwägungslehre, was werfe ich da generell so in den Topf für eine Abwägung, ja, ob man das hat oder nicht.
Gilt ja auch für die S1-Klausur, ehrlich gesagt. Da genau, ist ja auch fast immer ein Beweisverwertungsproblem drin.
Also auch da, wie ihr seht, ne? Es ist ja alles ähnlich gelagert.
Alles in klein.
Genau, alles in klein so ein bisschen, das muss man so sagen, ja.
Das sind wie diese kleinen, schönen Modelleisenbahnlandschaften, die manchmal noch in den Hauptbahnhöfen stehen. Kennst du die? Also man steigt erst aus dem richtigen Zug aus und dann geht man in den Bahnhof rein und dann sind da diese kleinen Modelleisenbahnlandschaften. Das ist unser mündlicher Vortrag.
Ja, vielleicht mochte ich Aktenvorträge deshalb auch schon immer lieber. Die kleine Version ist. Genau.
Und der grundsätzliche Aufbau ist auch wie in der Klausur. Das heißt, es kommt erst das materiellrechtliche Gutachten und dann kommen eben die prozessrechtlichen Erwägungen. Und auch dort können wir Bezug nehmen letztlich auf unsere STA-Folge, insbesondere auf die Urlaubseselsbrücke für die Punkte, die man abarbeiten sollte, wenn man in einem prozessrechtlichen Gutachten, in einem sogenannten B-Gutachten ist.
Ah, okay, dann nenn mir die gerne nochmal.
Soll ich die jetzt nochmal nennen zur Wiederholung? Ja. Also, wir gehen auf eine Urlaubsreise. Das Erste, was wir fragen, ist, was machen wir eigentlich? Machen wir Rucksackwandern? Machen wir Hotelurlaub? Stellen wir ein Verfahren ein. Das ist die Frage nach dem Was. Also, erhebe ich Anklage? Stelle ich ein? Beantrage Strafbefehl? Beschleunigtes Verfahren und so weiter. Wenn da das geklärt ist, wenn du jetzt weißt, ja, ich mache Rucksackwandern, dann ist natürlich die Frage, wo machst du das denn eigentlich? Ne? In Japan, in den USA, ne? Und das ist natürlich die Frage nach der Zuständigkeit. Wo erhebe ich Anklage? Die nächste Frage ist, mache ich das alleine oder in Begleitung? Also werde ich alleine angeklagt oder kriege ich eine notwendige Verteidigung? Da prüft man natürlich dann in 140 StPO durch und beantragt gegebenenfalls die Bestellung eines Pflichtverteidigers, wenn noch kein Verteidiger vorhanden ist. Wir wissen jetzt also, was wir machen im Urlaub, wo wir Urlaub machen, ob alleine oder nicht. Stellt sich die Frage nach der Unterkunft. Das heißt, beantrage ich Haft oder nicht? Ne? Da prüft man dann den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls oder den Antrag auf Haftfortdauer. In der S1-Klausur käme dann noch die Frage nach den Mitteilungen. Also wenn ich in Urlaub fahre, ist vielleicht gut, dass meine Familie Bescheid weiß, damit sie sich nicht Sorgen macht. Das ist dann sind dann die Mitteilungen und dann am Ende Sonstiges. Also das ist unsere Urlaubsmetapher für alle Punkte, die man abkaspern sollte im prozessrechtlichen Gutachten.
Das gefällt mir, das kannte ich noch nicht, aber das können wir genauso hier übertragen. Das wären nämlich tatsächlich die Punkte, die ich jetzt auch heute ansprechen wollen.
Ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch RevPod exklusiv. Also wir haben uns das in der Folge, glaube ich, auch weltexklusiv erstmals erschlossen. Ja.
Okay, ja, finde ich überragend.
Deswegen, auf die einzelnen Punkte brauchen wir da im Detail nicht eingehen. Genau.
Also das Einzige, was ich vielleicht sagen wollen würde, was irgendwie so ein bisschen Erfahrungswerte sind, das, was man irgendwie immer sieht, ist eben der Punkt zur Zuständigkeit. Da wird immer was zu gesagt. Und solange es Sinn macht, eigentlich auch immer zur Frage Pflichtverteidigung. Also wenn es jetzt nicht gerade völlig abwegig ist, dass man in der Konstellation einen braucht, würde ich da mal irgendwie einen Satz zu sagen. Und immer schön merken, was gerade auch schon angesprochen hattest, brauchen wir aber nicht, wenn er bereits einen Wahlverteidiger hat.
Ja, also Zuständigkeit immer und an Pflichtverteidiger immer denken. Und im Übrigen Urlaubsmetapher.
Und was so auch ein Erfahrungswert bei mir ist, wenn ich Aktenvorträge stelle, wo es um Straßenverkehrsdelikte geht, was da total häufig vergessen wird, sind eben die klassischen Anträge dazu, ne? 111a.
Ja, vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis.
Genau, das man nie beantragt. Und da würde ich direkt halt das auch prüfen, ob hier halt auch die Entziehung der Fahrerlaubnis und die Sperre in Betracht kommt. Und dann halt später bei meinem Vorschlag sagen, würde ich hier direkt auch anregen, dass später zu beantragen sein wird, die Fahrerlaubnis zu entziehen und eine Sperre
Nach 69 und 69a.
Genau. Das sind die Sachen, die ich dann auf jeden Fall, an die ich denken würde, ob die in Betracht kommen, dass man das nicht vergisst.
Ja.
Genau, und dann sind wir auch schon beim abschließenden Entscheidungsvorschlag.
Bei Punkt 5 von 5 unseres 5-Punkte-Plans. Ja, und dann kommt eben der abschließende Vorschlag, was man jetzt macht, möglichst detailliert.
Genau.
Zum Beispiel könnte das lauten, zusammenfassend schlage ich vor, gegen den Beschuldigten Anklage beim Landgericht Münster wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gemäß 211, 22, 23, 224 Absatz 1, Ziffer 2 und 5, 52 StGB zu erheben. Weiterhin schlage ich vor, die Bestellung eines Pflichtverteidigers für den Beschuldigten zu beantragen.
Ganz genau.
Da ist alles drin.
So könnte das klingen, ja.
Oder bei einer Einstellung könnte das zum Beispiel lauten, zusammenfassend schlage ich vor, das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten gemäß 170 Absatz 2 StPO einzustellen, dies dem Beschuldigten nach 170 Absatz 2 Satz 2 StPO mitzuteilen und dem Antragsteller nach 171 Satz 1 StPO mit Rechtsbehelfsbelehrung einen Einstellungsbescheid zu erteilen. Ja, soviel zum abschließenden Entscheidungsvorschlag. Gibt es noch was hinzuzufügen?
Von meiner Seite aus nicht. Dann haben wir nämlich den ersten wesentlichen Block mit den häufigsten der häufigsten Konstellation schon abgeschlossen.
Ja, was würdest du sagen? Der SDA-Vortrag, wie viel Prozent der strafrechtlichen Aktenvorträgen macht das aus?
Also eine Prozentzahl kann ich dir da ehrlich gesagt gar nicht genau nennen, weil ich das jetzt nie so genau nachgehalten hätte. Ich würde aber sagen schon, dass es der absolut überwiegende Anteil ist.
Ja. Würde ich auch sagen. Ich würde vielleicht sogar sagen, jetzt mal steile These, aber ich würde eher so sagen, vielleicht über 80% würde ich fast schon sagen, sind SDA-Vorträge aus dem Strafrecht. Aber wir wollen ja noch ein paar weitere Konstellationen da mit abdecken, ein, zwei Sachen. Das, was die S2-Revisionsklausur ist, das ist dann der Revisionsvortrag in der mündlichen Prüfung, kommt ab und zu vor im Strafrecht. Was ändert oder wie wirkt sich das auf unseren 5-Punkte-Plan denn aus?
Ja, also grundsätzlich, wie gehabt, bleibt es bei unseren 5 Punkten. Und was man sich vorab überlegen kann, die wahrscheinlichsten Konstellationen sind, dass man aus der anwaltlichen oder aus der richterlichen Sicht das beurteilen soll. Und dann ändert sich natürlich der Einleitungssatz ein bisschen. Also entweder, dass man sagt, ich berichte über eine Strafsache, die im Jahr 2025 beim Oberlandesgericht Hamm anhängig war. Zu entscheiden ist über eine Revision der Staatsanwaltschaft Münster gegen ein Urteil der Berufungskammer des Landgerichts Münster. So beispielsweise könnte man das machen.
Ja, bei Revisionsvortrag aus Gerichtsperspektive.
Genau, aus Gerichtsperspektive, aus Anwaltsperspektive könnte es dann lauten, vorliegend geht es um eine anwaltliche Beratung des Angeklagten über die Erfolgsaussichten einer Revision gegen das Urteil des Amtsgerichts Schöffengericht Münster aus dem Jahr 2025 beispielsweise.
Ja.
Genau, also das zur Einleitung, das muss man natürlich ein bisschen anpassen. Das ist aber relativ einfach und schnell gemacht. Dann unser zweiter Punkt von unserem 5-Punkte-Plan ist ja der Sachbericht. Und da bietet es sich an, einmal zu sagen, was ist eigentlich die anzufechtende Entscheidung, um die es geht. Also, dass der zum Beispiel zu 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt wurde wegen Raubes. Und dann die wesentlichen tatsächlichen Feststellungen, so wie sie im Urteil niedergelegt sind, auch wiedergibt. Was ich nicht machen würde, keine Zeugenaussagen oder keine Einlassungen wiedergeben, sondern wenn das in irgendeiner Weise relevant ist, eher dann später in der rechtlichen Würdigung. Dann halt nochmal genau auf die Verurteilung eingehen und den Gang der Revisionseinlegung, wenn es die denn schon gibt.
Ja.
Ansonsten alles, was dafür relevant ist. Ne? Wann ist das Urteil, wann ist das verkündet worden? Wenn der schon Revision eingelegt hat, weiß ich nicht, 6 Tage später, dass man irgendwie auf die Fristen kommt, diese Punkte eben alle. Revisionsbegründung, dass man das eben alles mit drin hat.
Ja, und in der Revisionsbegründung auch vielleicht, was gerügt wird, also ob die Sachrüge erhoben wird. In der Regel wird auch die Verletzung formellen Rechts gerügt. Dann sollte man auch darstellen, was dieser Rüge zugrunde liegt. Also so eine Einleitung könnte zum Beispiel lauten bei so einem Revisionsvortrag, also eine Einleitung des Sachberichts. Der Angeklagte ist durch Urteil des Amtsgerichts Herford vom 24.05.2025, ich merke gerade, ich glaube, das war ein Samstag, ist jetzt egal, müssen wir jetzt alle hinnehmen, wurde halt an einem Samstag verurteilt, wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt worden und dann nach den Feststellungen des Gerichts, und dann stellt man die Feststellung des Gerichts dar, das ist ja wesentlich für die spätere Prüfung der Sachrüge, und dann später kann man schreiben, letztlich zum Revisionsverfahren gegen das am 27.05.2025 zugestellte Urteil hat der Verteidiger am 28.05.2025 Revision eingelegt. Er rügt die Verletzung formellen Rechts und zwar in 2 Punkten. Dann stellt man das dar und weiter erhebt er die Sachrüge. Bei der Darstellung der Urteilsfeststellung, da kann man überlegen, ob man auch die, also wir formulieren es mal anders. Ich glaube, hast du das nicht in der ersten Folge angeteasert? Da haben wir es schon mal gesagt. Also wir haben auch mit einem Prüfenden gesprochen, der gesagt hat, er findet es empfehlenswert, die Urteilsfeststellung vorzulesen, jedenfalls auszugsweise bei solchen Revisionsvorträgen. Aus fachlicher Perspektive ist das eigentlich total zweckmäßig, weil Grundlage der Sachrüge ja ausschließlich die Urteilsurkunde ist und da kommt es nun mal auch auf den genauen Wortlaut an. Aber wir haben ja in der ersten Folge uns schon ausführlich die Prüfungsrechtslage angeschaut, insbesondere die Weisung des Landesjustizprüfungsamtes und danach soll man ja gerade nicht, jedenfalls nicht in weiten Teilen, vorlesen. Und deswegen steht das so im gewissen Spannungsverhältnis und auch dort muss man einfach schauen und üben, was für einen funktioniert.
Ja, zeigt aber auch mal wieder, wie viel offensichtlich vertretbar ist in jeder Hinsicht. Ja.
Rechtliche Würdigung?
Kurzer Entscheidungsvorschlag.
Achso, ja, der kurze Entscheidungsvorschlag. Ja, der Entscheidungsvorschlag. Ja,
genau, der Entscheidungsvorschlag. Also könnte man einmal aus Anwaltssicht Perspektive sagen, ich schlage vor, gegen das Urteil der Großen Strafkammer des Landgerichts Münster Revision einzulegen. Oder ein bisschen kürzer, einfach nur gegen das Urteil Revision einzulegen. Und wenn man jetzt die Perspektive hätte, dass man aus Gerichtssicht entscheiden muss, könnte man sagen, ich schlage vor, das Urteil des Amtsgerichts Münster wegen mehrerer Verstöße gegen materielles Recht aufzuheben. Und wenn das ginge in der Konstellation zum Beispiel, den Angeklagten freizusprechen oder auch noch ein bisschen schlanker halten.
Dann die rechtliche Würdigung. Mhm. Die läuft wie in den Klausuren. Da gibt es keine Besonderheiten wie in der S2-Klausur. Und schließlich dann der abschließende Entscheidungsvorschlag. Und da greift man dann wieder das von oben auf und formuliert insbesondere den Revisionsantrag aus, wenn er noch nicht gestellt worden ist. Genau. Also bei Revisionsvorträgen aus Gerichtsperspektive dürfte der schon ausformuliert sein, wenn und weil eine Revisionsbegründung vorliegt. In der Mehrheit der Fälle dürfte es sich allerdings um einen Vortrag aus Anwaltsperspektive handeln und da ist der Revisionsantrag noch auszuformulieren. Und dort gilt auch das Gleiche wie in den Klausuren. Also der Standardantrag lautet ja, das genau zu bezeichnende Urteil mit den zugrunde liegenden Feststellungen aufzuheben und zu erneuten Verhandlungen und Entscheidungen an zum Beispiel eine andere große Strafkammer des Landgerichts Münster zurückzuverweisen.
Genau, ja. Aber auch da, das, was man da für die S2-Klausur ist es gelernt hat, gilt da genauso auch hinsichtlich der Anträge, die man sich da mal so angucken kann, die überhaupt in Betracht kommen.
So viel zum Revisionsvortrag. Wie sieht es denn mit diesen Urhaftvorträgen aus? Wollen wir das noch einmal kurz ansprechen?
Genau, dann machen wir vielleicht nochmal einen ganz kurzen Abriss zum Thema Haftbefehl. Und da haben wir zunächst eine Konstellation, bei der man sich vorstellen kann, es geht im Ermittlungsverfahren darum zu überlegen, soll ich auch den Erlass eines Haftbefehls beantragen. Da bei unserem ersten Schritt Einleitung könnte ein Einleitungssatz lauten, ich berichte über ein Ermittlungsverfahren, das im Jahr 2025 bei der Staatsanwaltschaft Münster anhängig war, zu entscheiden ist, ob gegen den Beschuldigten Antrag auf Erlass eines Haftbefehls zu stellen ist. Beim Bericht gibt es dann keine wesentlichen Besonderheiten. Das ist, wie wir das schon besprochen hatten, im Ermittlungsverfahren. Beim Kurzvorschlag kann man sagen, beispielsweise, wenn man das machen will, ich schlage vor, Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten zu stellen. Und bei der rechtlichen Würdigung, das, was man beachten muss, das kennen aber alle auch schon aus den Klausuren, die Voraussetzung von 112. Dringender Tatverdacht, in dem Rahmen prüfe ich das Rechtliche. Haftgrund, Verhältnismäßigkeit sind Sachen, die da anzusprechen wären. Und dann hat man die Abschlussentscheidung, da kann so ein Satz lauten, zusammenfassend schlage ich vor, die Vorführung des Beschuldigten beim Amtsgericht Münster gemäß 128 StPO anzuordnen und Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten wegen Mordes zu stellen.
Ja.
So könnte das aussehen.
Ja, und diese Urhaftfälle können ja noch aus anderer Perspektive stattfinden. Jetzt hast du die Perspektive der Staatsanwaltschaft geschildert.
Genau, dann ist aus anwaltlicher Sicht das Ganze auch noch denkbar, dass man eben einen Mandanten hat, bei dem der U-Haftbefehl erlassen worden ist und man dann überlegen muss, wie berät man ihn. Beispielsweise Haftbeschwerde, Haftprüfung sind Konstellationen, die da in Betracht kommen, dass man das einmal prüft. Bei unserem ersten Schritt, Einleitung, könnte so ein Einleitungssatz lauten, ich berichte von einer anwaltlichen Beratung des Beschuldigten X. Dem Vortrag liegt ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Münster zugrunde, in dem vor dem Amtsgericht Münster gegen die 17-jährige Haftbefehl wegen besonders schweren Raubes erlassen worden ist. So, So könnte das aussehen. Sachbericht ist unser zweiter Punkt ja, wieder allgemeine Regeln. Da kann man Einzelheiten zum Haftgrund auch erst in der rechtlichen Würdigung dann ansprechen. Und auch da wieder dann der Kursvorschlag. Ich schlage vor, der Mandantin zu raten, Haftprüfung zu beantragen zum Beispiel oder eben Haftbeschwerde einzulegen. Und dann bei der rechtlichen Würdigung, auch da wieder, das hatten wir gerade eben schon besprochen, die Voraussetzungen von so einem Haftbefehl. Und sich dann überlegen, was Möglichkeiten gibt es eigentlich, ne? Der könnte aufgehoben werden, der könnte nach 116 ausgesetzt werden. Was macht da im Prozessualgutachten Sinn? Was kann man da einmal ansprechen? Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wenn das Gericht dann darüber entscheidet, entweder bei der Haftprüfung oder bei der Haftbeschwerde, zählt die aktuelle Lage. Das heißt, wenn sich irgendwas geändert hat, ist das der Zeitpunkt, auf den man dann abstellt. Und ja, bei der Haftprüfung, das geht nur, wenn der Haftbefehl noch in Vollzug ist. Und bei der Haftbeschwerde ist es so, einmal dran denken, Vorrang hätte die Haftprüfung, solange geht keine Haftbeschwerde. Das sind vielleicht so die paar Dinge, die man im Hinterkopf haben könnte.
Ja, die Haftprüfung ist geregelt in 117, ne, StPO, die Haftbeschwerde in 304 StPO. Die wesentlichen Unterschiede sind, bei der Haftbeschwerde geht das eine Instanz höher und über die Haftbeschwerde muss auch nicht zwingend mündlich verhandelt werden. Hingegen bei der Haftprüfung bleibt es dort, wo es auch war, nämlich beim Haftrichter, und es ist darüber auch zwingend mündlich zu verhandeln. Und wenn der Mandant zum Beispiel sagt, ah, den Haftrichter, den will ich nicht nochmal sehen, oder was soll ich jetzt nochmal da zum Haftrichter gehen, ich kenne ja seine Meinung schon, jetzt soll das mal eine Instanz höher getrieben werden, dann zeigt einem das, okay, es soll in die Haftbeschwerde gehen. Andererseits, wenn es darum geht, dass der Mandant sagt, ich möchte gerne einmal mündlich über den Fall verhandeln, ich möchte einmal mein Anliegen vortragen, das spricht dann eher für eine Haftprüfung, weil die eben mündlich zu verhandeln ist.
Ja.
Also auf Antrag mündlich zu verhandeln ist, das muss ich noch hinzufügen. Also bei der Haftprüfung ist darüber mündlich zu verhandeln auf entsprechenden Antrag hin. Theoretisch denkbar ist natürlich auch die Prüfung des Erlasses eines Haftbefehls aus Gerichtsperspektive. Da muss man eben einfach aus Gerichtsperspektive die Voraussetzungen des 112 StPO prüfen und dann entsprechend die Entscheidung vorschlagen. Wir haben ja schon gesagt, wir haben in den Shownotes Schemata verlinkt, wo auch diese Konstellationen abgedeckt sind. Da kannst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gerne mal reinschauen und dich dann entsprechend kundig machen für die einzelnen Details. Wir wollten jetzt vor allem mit der letzten und dieser Folge mal ein Rundumschlag machen zu allen Themen rund um den Akten- und Kurzvortrag.
Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und könnt das für eure mündliche Prüfung nutzen.
Ja, und das ist ganz witzig eigentlich. Ne? Einige mögen sich erinnern, in der ersten Folge hat es noch gedonnert und gewittert draußen. Wir haben die Folgen an einem Stück aufgenommen und jetzt schauen wir raus und es scheint praktisch die Sonne. Ne? Also die Sonne ist aufgegangen und genauso ist mir häufig jetzt in den beiden vergangenen Folgen ein Licht aufgegangen. Und ich hoffe, das geht unseren lieben Hörerinnen und Hörern auch so.
Das auch, das wäre doch schön.
Ja, dann wie gehabt bedanke ich mich für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Katharina.
Ich danke dir.
Und ich bedanke mich auch bei dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast es lehrreich und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam gefunden.
Und wenn du mir vielleicht diesen letzten Schlusssatz noch einräumst oder du weißt ja, ich hab's mit Appellen an die Leute.
Jetzt Appellen.
Ja, wenn ihr das hier jetzt draußen hört und ihr befindet euch kurz vor der mündlichen Prüfung, dann möchte ich euch an der Stelle nochmal mitgeben, dass man zum einen mit viel Selbstbewusstsein da auch reingehen sollte, denn ihr seid an einem Punkt, ihr habt nicht nur das Abitur, ihr habt ein erstes Examen und ihr habt auch schon die schriftlichen Klausuren hinter euch. Ihr habt also schon einiges geschafft und die mündliche, die schafft ihr ganz, ganz sicher auch noch und hoffentlich auch mit unseren Tipps ganz gut. Und man darf sich nicht zu sehr ängstigen lassen von der Vorstellung der mündlichen Prüfung, denn das ist, läuft mit Sicherheit viel besser, als ihr das erwartet. Und was ich euch auch sagen kann, alles, was nach dem Examen kommt, ist viel, viel besser. Und es kommt nicht nur auf die Examensnote an. Also klar sollte man sich anstrengen und versuchen, das Beste zu geben, damit man auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein da reingehen kann. Aber auch gerade aus meiner AG mit allen, mit denen ich noch Kontakt habe, kann ich nur sagen, egal was wir für Berufe ergriffen haben danach, alle haben ein schönes Leben, allen geht's gut. Und klingt ein bisschen wie eine Plattitüde, aber alles wird gut.
Ja, und wir versuchen das ja in Refport auch häufig deutlich zu machen. Auf euch wartet ein total spannendes und erfüllendes Berufsleben. Ja. Und trotz der allen Widrigkeiten des Ausbildungsbetriebes, trotz der ganzen Mängel, die Examensprüfungen mit sich bringen, das ist ein System, das, finde ich, in vielerlei Hinsicht verbesserungswürdig wäre. Ja. Trotz all dem lohnt sich das. Es lohnt sich wegen all dem, was danach kommt.
Auf jeden Fall.
Und das mag ja für viele auch vielleicht die allerletzte Refport-Folge Folge sein, die manche hören. Deswegen an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz besonders herzliches Dankeschön fürs Hören. Es war uns eine Ehre, wenn wir dich auf dem Weg bis zum zweiten Staatsexamen zumindest teilweise begleiten durften und zumindest vielleicht auch teilweise eine Hilfe gewesen sind. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback nach wie vor. Und auch wenn du Volljuristin und Volljurist bist, freuen wir uns natürlich, wenn du von dir hören lässt und vielleicht uns auch weiterempfiehlst. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du dich auch dann als Volljurist oder als Volljuristin oder Volljurist in der Referendarausbildung mit Engagement einsetzt.
Ja. Das sind doch wunderbare letzte Worte, Christian.
Ja, in diesem Sinne kommen jetzt die wahren letzten Worte. Das ist nämlich unser Disclaimer. Also, alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Und Refport ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war es für diese Folge. Und normalerweise sage ich jetzt, ich freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Das funktioniert jetzt gar nicht so einfach, wenn das die letzte Folge tatsächlich ist, die du hörst von Refport. Deswegen ende ich einfach so wie im Aktenvortrag, nämlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.